freudenbotschaft.net. Gnade, Rettung, Nachfolge. Errettung und Jüngerschaft im Vergleich. Weil die Lordship Salvation Rettung und Jüngerschaft gleichsetzt und dadurch viel theologische Verwirrung stiftet und zu kurzschlüssigen Fehlurteilen führt, werden im Folgenden das Heil und die Nachfolge biblisch verglichen, um dem Leser den sehr großen Irrtum dieser Lehre zu verdeutlichen. Die Gegenüberstellung wurde unter anderem durch einen Artikel auf der Website der Middletown Bible Church inspiriert. Die Voraussetzung für die Errettung und die an die Nachfolge gestellten Bedingungen. Die freie Gnade Gottes ist biblisch an eine einzige Bedingung geknüpft, nämlich an den Glauben an die persönliche Erlösung durch Jesus Christus. Dies wird unter anderem in Apostelgeschichte 16, die Verse 30 und 31 und Johannes 3, Vers 16 bezeugt. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Hier stehen nicht viele Bedingungen geschrieben, zum Beispiel, dass man Jesus nachfolgen soll, in seinem Wort bleiben muss, ihn zu lieben hat, sich selbst verleugnen muss, um gerettet zu sein, sondern es wird von uns lediglich verlangt, an ihn und seine vollkommene Heilstat zu glauben. Des Weiteren wird nicht dazu aufgefordert, alles zu verlassen, um zu ihm zu kommen. Es heißt nicht, dass wir sein Kreuz auf uns zu nehmen haben, um die Rettung zu erlangen. Das Heil bekommen wir ausschließlich dann geschenkt, wenn wir im Glauben hundertprozentig darauf vertrauen, was Jesus durch sein Opfer auf Golgatha für uns getan hat. Es hängt in keiner Weise von unseren eigenen Werken ab, sondern ist eine reine Leistung Gottes, zu der wir nichts, aber auch überhaupt nicht das Geringste beitragen können. Unser einziges diesbezügliches Tun ist der Glaube an das allein ausreichende Werk Gottes. Wenn Vertreter der Lordship Salvation in Bezug auf Johannes 3,16 nur dann von einem echten Glauben sprechen, wenn man sich der Herrschaft Jesu unterwirft, fügen sie dem Wort Gottes etwas hinzu, denn davon ist in dieser Bibelstelle nicht die Rede. Jesus betonte Nikodemus gegenüber, er sei der vom Himmel herabgestiegene Sohn des Menschen. Die Bedingung dafür, errettet zu werden, ist also der Glaube an den in das Fleisch der Menschen gekommenen alleinigen Gott Jesus Christus. Errettung bezieht sich primär auf die Rechtfertigung. Jüngerschaft betrifft in erster Linie die lebenspraktische Heiligung. Wir dürfen diese beiden wichtigen Prinzipien des christlichen Lebens nicht gegeneinander ausspielen, sondern müssen ihre Reihenfolge beachten. Wenn wir nämlich durch den Glauben an die Heilstat Gottes die unverdiente und unverlierbare Rettung erfahren haben, will Jesus, dass wir seine Nachfolger werden. Das heißt, von ihm lernen, wie wir als Christen gottgefällig zu leben haben. Ich lese aus Matthäus 4, Verse 18 bis 22 und Johannes 10, 27. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort wegging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Hinsichtlich Matthäus 11, Vers 28 bis 30, schreibt Charlie Bing in Why Lordship Faith Misses the Mark of Discipleship: Ruhe bezeichnet die Gemeinschaft, die man nun mit Gott genießen kann. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Bild des Joches deutet auf Gehorsam, Hingabe und Pflichterfüllung hin. Ich finde hier beide Einladungen. Kommt her zu mir und dann nimm es auf und lerne von mir. Ich habe kein Problem mit der Art, wie Jesus beide Einladungen anbietet, denn sie sind voneinander unterschieden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Glauben und Verhalten, zwischen der Annahme des ewigen Lebens und dem Aufnehmen des Kreuzes Jesu Christi. Durch unsere Jüngerschaft erlangen wir keine Rettung, denn diese haben wir ja bereits durch den Glauben an die Heilstat Jesu empfangen. Durch unsere Nachfolge werden wir auch nicht zu Kinder Gottes gemacht, denn wir sind es ja bereits allein durch das Vertrauen in das für uns wirksame Werk Gottes auf Golgotha geworden. Johannes 1, 11 und 12 bezeugt. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Man wird allein dadurch gerettet und bekommt Gott zum himmlischen Vater, wenn man an den Namen Jesus Christus glaubt. Nicht, wenn man irgendeine Leistung für Gott erbringt. Es geht hier um ein reines Fürwahrhalten dessen, was uns die Bibel lehrt. Wer es glaubt, wird selig. Vertreter des falschen Evangeliums der Werkgerechtigkeit versuchen jedoch, ihr gesetzliches Leistungsdenken auf die Rettung der Menschen anzuwenden. Sie lehren, dass uns das ewige Leben nur dann sicher ist, wenn wir zur Gnade des Blutes Jesu noch ein gottgefälliges Leben führen. Hierfür dient ihnen unter anderem das unbiblische Bild eines Bootes mit zwei Rudern, welche Gerechtigkeit aus Gnade und heiliger Lebenswandel heißen. Nur wenn Christen beide Ruder betätigen, kommen sie an das Ziel des ewigen Lebens. Ihre Kindschaft Gottes und die Rettung ist ihnen angeblich erst dann gewiss, wenn sie in Gottes Augen heilig genug gelebt haben. Den Begriff Glaube deuten die falschen Lehrer so um, dass es dabei um einen heiligen Wandel zur Ehre Gottes geht. Wer zu wenig Leistung für Jesus erbringt, habe demnach einen Mangel an Glauben und sei deshalb kein Kind Gottes. Ihm fehle die Rettung. Durch diese verwirrende Lehre tragen die Gesetzlichen eine unbiblische Werkgerechtigkeit in das Leben der Menschen hinein und versperren ihnen dadurch die Möglichkeit, die himmlische Kindschaft zu empfangen. Sie verhindern die Annahme des seligmachenden Glaubens. Gemäß Matthäus 28, 19 und 20 fordern sie zum Gehorsam gegenüber allen Geboten Jesu auf, übersehen aber, dass es hierbei um die Jüngerschaft ihm gegenüber geht und nicht um die Rettung durch seine Heilstat auf Golgotha. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was das Heil unserer Seelen angeht, haben wir Menschen nämlich nur einem einzigen Gebot zu folgen, nämlich der Forderung an Jesus zu glauben, wie 1. Johannes 3, 23a und Johannes Evangelium 3,36 zeigen. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. An Jesus nicht glauben bedeutet ihm nicht zu gehorchen, denn das Gebot Gottes lautet, auf den Namen seines Sohnes zu vertrauen. Die Gleichsetzung von Errettung und Jüngerschaft stiftet sowohl geistlich als auch praktisch viel Verwirrung. Sie ist ein zentraler Teil des unter dem Gericht Gottes stehenden falschen Evangeliums der Werkgerechtigkeit, das nicht zum Heil der Menschen führt, sondern sie ihrer Verdammnis überlässt. Deshalb ist das vorliegende Thema überaus wichtig. Die Beantwortung der hier gestellten Fragen entscheidet nämlich darüber, ob der gläubige Mensch die Gotteskindschaft und damit das ewige Leben erhält oder im christlich beschönigten Gesetz der Juden verbleibt, auf welchem der Fluch Gottes und damit der Tod lastet. Ich zitiere aus Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 14. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Die Ansprüche an die biblische Jüngerschaft Jesu gründen nicht auf der Erfüllung der Forderungen des Gesetzes, sondern auf der bereits erhaltenen, freien und bedingungslosen Gnade, denn sie wurde uns durch das Opfer Jesu vollständig gegeben. 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Weil er bereits errettet ist, hat der Gläubige die Pflicht, alle Anforderungen der Nachfolge Jesu zu erfüllen. Um die Gnade zu empfangen, muss er jedoch keiner einzigen dieser Bedingungen gerecht werden, denn dies wäre ein unbiblisches Heil aus seinen eigenen Werken, das nicht existiert. Wenn Christen also gemäß Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 Gutes tun, also Gottes Willen erfüllen, ist das ein Ausdruck ihrer praktischen Ausrichtung in der Nachfolge auf der Basis der Gnade Jesu und kein Versuch, dadurch das ewige Leben zu erwerben. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Gläubige können die hohen Anforderungen an die Jüngerschaft nur bedingt erfüllen. Aber sie streben darin nach Vollendung, das heißt nach ewiger Belohnung, nicht nach ewigem Leben. Siehe Lukas 14, 26 bis 35, Philipperbrief 3, die Verse 12 und 13. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt? Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Über diese Unvollkommenheit in der Nachfolge Jesu schreibt Charles C. Ryrie: Wir können uns über unsere Seelen trösten, wenn wir etwas wissen von dem inwendigen Kampf und Streit. Er ist der unveränderliche Begleiter wirklicher christlicher Heiligkeit. Finden wir in unserem innersten Herzen ein geistliches Ringen? Spüren wir, wie das Fleisch wieder den Geist gelüstet und der Geist wieder das Fleisch, sodass wir nicht die Dinge tun können, die wir eigentlich gerne tun würden? Sind wir uns der beiden Grundsätze bewusst, die um die Vorherrschaft in uns streiten? Spüren wir etwas von dem Krieg in unserem inwendigen Menschen? Nun, so lasst uns Gott dafür Dank sagen. Es ist ein gutes Zeichen. Es ist der größtmögliche Beweis für das wunderbare Werk der Heiligung. Das alles ist besser als Teilnahmslosigkeit, Stillstand, Leblosigkeit und Gleichgültigkeit. Das ewige Leben ist infolge der Errettung der Nachfolger Jesu hingegen vollkommen, denn jeder wahrhafte Jünger erfüllt in Christus die Anforderungen der Gerechtigkeit Gottes ganz. Er muss um diese Heiligkeit nicht ringen, denn sie wurde ihm auf Golgatha unverdienterweise rechtlich geschenkt. Sie kann nicht durch das Streben, den Willen Gottes zu tun, erlangt werden, sondern ist ein Akt seiner vollständigen Versöhnung mit uns. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 18 bis 21. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. In Jesus sind wir zur göttlichen Fülle, das heißt, zur Vollendung unserer Gerechtigkeit gebracht worden, denn er hat unsere Sünden beseitigt. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, das Kapitel 2, die Verse 9, 10, 13 und 14. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Da wir diese Gerechtigkeit Gottes in keiner Weise verdienen, sondern nur in Jesus Christus an ihr partizipieren, gebührt allein ihm jeglicher Ruhm, denn sie wurde ausschließlich durch ihn gewirkt. An der Heilstat Gottes haben wir nicht den geringsten Anteil. Allein in Jesus besitzen wir Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Nur durch ihn und in ihm werden wir diesen Ansprüchen Gottes vollkommen gerecht. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir sollten also begreifen, dass es bei dem Evangelium der Errettung darum geht, was Jesus getan hat, nämlich, dass er für unsere Sünden gestorben ist. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 4. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die Jüngerschaft betrifft hingegen das, was die Menschen tun müssen, wie die bereits oben zitierte Bibelstelle Lukas 14, 26 bis 35 zeigt, nämlich sich konsequent in der richtigen Nachfolge zu mühen. Die Bedeutung der Errettung und das Wesen der Jüngerschaft. Gottes Einladung an den Menschen, um ihn zu retten, heißt: Komm zu mir. Johannes 6, 37. Wohingegen sein an ihn ergehender Aufruf zur Jüngerschaft, folge mir nach, lautet: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn uns Jesus das Heil gibt, kommen wir zuerst zur Ruhe, denn durch sein selbstloses Opfer erhalten wir es vollständig und müssen darum nicht ringen. Gott selbst ist unser Friede, den wir jetzt schon bleibend und sicher besitzen dürfen. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Hier geht es um die Erquickung der Rechtfertigung ohne die Werke des Gesetzes. Es ist eine Erlösung aus dem jüdischen Zwangssystem. Unsere Nachfolge ist hingegen ein daran anschließender, lebenslanger, höchst aktiver Prozess der Nachfolge, in welchem wir permanent dazu angehalten werden, den Willen Gottes selbstlos zu tun. Siehe Lukas 9, 23 und 24. Auf unserem Weg können wir den uns vorgegebenen Herrn niemals vollständig erreichen. Unsere Jüngerschaft Jesu kennt keinen Stillstand, keine Ruhe. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Charlie Bing erklärt in Why Lordship Faith Misses the Mark of Discipleship: Es gibt einen Unterschied zwischen den Sätzen Jesu, komm zu mir und folge mir nach. Wenige Worte, aber eine große Bedeutung. Wenn er, also Jesus, sagt, wenn Jesus sagt, komm zu mir, dann lädt er Menschen zur Erlösung ein. Wenn er sagt, folge mir nach, dann sagt er dasselbe wie, sei mein Jünger. Ich finde, das wird in Matthäus 11, 28 bis 30 gut deutlich. Ich sehe hier, wie er beide Einladungen gleichzeitig ausspricht. Er sagt zu den Juden, die im hoffnungslosen System der Pharisäer verloren waren und vom Gesetz geknechtet wurden, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Die beste Aussage in Bezug auf das Ziel von Jüngerschaft steht in Matthäus 10, Vers 25 geschrieben. Hier lesen wir, es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Das ganze Ziel eines Jüngers ist es, so zu werden wie sein Lehrer. Das zeigt uns, dass Jüngerschaft eine Entwicklung, ein Prozess ist. Und wenn unser Lehrer Jesus Christus ist, dann dauert dieser Prozess das ganze Leben lang an. Er ist nicht zu Ende, ehe wir verherrlicht und ihm gleichgestaltet sind. Egal, wo du heute in deinem Glaubensleben stehst, Gott möchte, dass du morgen woanders bist. Das ist Jüngerschaft. Wenn wir der Einladung Gottes zur Rettung Folge leisten und zu Jesus gekommen sind, legen wir die Last der Sünde ab. Wohingegen Jüngerschaft bedeutet, das Joch Jesu zu bejahen, das heißt, die sich aus der Nachfolge ergebende Last auf uns zu nehmen und vom Herrn zu lernen, wie dieses Opfer möglich ist. Matthäus 11, die Verse 29 und 30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Errettung findet in einem Moment statt. Sie muss und darf nicht immer wieder erneuert werden, denn ansonsten würde man sie entwerten. Sie stellt eine einmalige rechtliche Heiligung dar und besitzt den Charakter einer neuen Geburt. Apostelgeschichte 2, die Verse 46 und 47. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Jüngerschaft ist hingegen ein lebenslanger Fortgang, in welchem Gott will, dass wir uns de facto, also in unserem täglichen Tun, an seinem Wort und seiner Heiligkeit orientieren und uns von der Wahrheit des Evangeliums befreien lassen. Sie besitzt den Charakter eines Erwachsenwerdens. Johannes 8, die Verse 31 und 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. In der Nachfolge Jesu werden seine Gebote fortwährend bewahrt und gehütet, denn sie sind für uns das Licht zur idealen Lebensführung. Ich lese aus Matthäus 28, 19 und 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Unser Heil ist eine Gnadengabe, das heißt, es ist kostenlos. Römerbrief 6, Vers 23, Römerbrief 3, Vers 24. Die uns im neuen Bund Gottes gewirkte ewige Rettung kann man nicht selbst erwerben. Jesaja 55,1. Dennoch ist sie nicht billig, denn der Herr hat für sie mit seiner überaus wertvollen Seele, die in seinem vergossenen Blut war, bezahlt. 1. Petrus 1, Verse 18 und 19, 1. Korinther 6, Vers 20. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und die, ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst, ja kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Charlie Bing weist darauf hin, dass der Begriff Erlösung einen Freikauf impliziert. Er erklärt treffend: Wenn wir über die Kosten der ewigen Errettung sprechen, dann sprechen wir über die Erlösung, aber das sind nicht unsere Kosten, sondern die Kosten Gottes und Jesu. Er bezahlte den Preis. Die Bibel betont das Blut und das Blutvergießen Jesu. John MacArthur verkennt die Bedeutung des Blutes Jesu völlig. In Hauptsache gerettet, was Errettung bedeutet, zeigt Charles C. Ryrie die unbiblische Haltung des Autors auf. MacArthur vertritt diesbezüglich die Ansicht, das Blut sei in sich selbst ohne eigentlichen Wert. Es sei einfach ein Symbol für den Tod Christi. In einer Predigt sagt er, das einzige Wichtige an Jesu Blut ist, dass es seinen Tod beweist. In dem Blut selbst ist keine Rettung. Wir können nicht sagen, Jesu Blut, sein physisches Blut, sei die Sühnung für die Sünde. Die Sühnung für die Sünde ist sein Tod. Durch seinen Tod sind wir erlöst. Das Blutvergießen ist nur ein Bild dieses Todes. In einer anderen Predigt trifft MacArthur folgende Feststellung: Es gibt nichts in dem tatsächlichen Blut, das in Bezug auf die Sünde irgendeine Wirkung haben könnte. Die Bibel lehrt nicht, dass Christi Blut in sich selbst wirksam sei, Sünde hinwegzutun. Gemäß Charles C. Ryrie kommentiert Lloyd Streeter MacArthurs Sicht folgendermaßen: Diese Worte sind Gift für die Seelen der Menschen. MacArthurs großer Fehler in der oben zitierten Feststellung besteht darin, dass er das Bluten Christi von seinem Sterben trennt und sagt, nur Christi Tod sei der Preis der Erlösung gewesen. Die Bedeutung der Schrift vom Blut Christi abzuziehen bedeutet eine gefährliche Entwertung des Sühneopfers Jesu. Das Heil ist ein überaus wertvolles Geschenk Gottes an uns, aber die Nachfolge kostet uns etwas. Sie ist teuer, und wie aus der bereits zitierten Bibelstelle, Lukas 14, die Verse 25 bis 33, zu ersehen ist, muss der Preis dafür überschlagen werden. Jesus fordert uns dazu auf, darüber nachzudenken, ob wir ihn wirklich bezahlen wollen. Ich zitiere aus Matthäus 8, die Verse 19 bis 22. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Charles C. Ryrie schreibt in Hauptsache gerettet: Der Gegensatz zwischen den beiden Gleichnissen unseres Herrn könnte kaum lebendiger dargestellt werden. Komm zum Festmahl, es ist frei. Lukas 14, 16 bis 22. Haste nicht überstürzt in die Jüngerschaft, sie ist teuer. Lukas 14, 23 bis 33. Heute bietet der Herr Jesus, der Gott Mensch, ein Fest des Heils frei jedem an und er kann es tun, weil er Gott ist, er Mensch wurde. Derselbe Herr Jesus fordert durch viele Schriften des Neuen Testaments die auf, die ihm geglaubt haben, füge dich meiner Herrschaft bzw. Meisterschaft über dein Leben. Manche tun das im sehr hohen Maße, manche tun das im geringen Maße. Niemand tut es immer und vollständig. Aber er war, ist und wird immer Herr sein. Ob er nun als Gott Mensch und Heiland anerkannt wird oder ihn ein Gläubiger als Meister seines Lebens anerkennt, er ist Herr, das heißt Gott.